Und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit Malte Galee. Malte, schön, dass du da bist. Du bist der jüngste deutsche Europaabgeordnete, unser Nesthäkchen. Nachgerückt am Ende hast sozusagen mich vom Thron des jüngsten männlichen Europaabgeordneten verstoßen. Der Lara ist die jüngste gewesen und jetzt bist du besonders jung. Deswegen direkt die Frage am Anfang, wie ist es hier? Fühlst du dich jung oder sind die anderen besonders alt?
Na, ich muss tatsächlich, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich jetzt endlich auch mal bei dir sein darf.
Ja.
jung fühle ich mich hier tatsächlich eher selten, wobei ich natürlich auch so die, von der Lara kenne ich das, ne, dass die manchmal erzählt hat, dass sie für ihre eigene Praktikantin gehalten wird und ja. Sowas passiert mir tatsächlich auch, wobei jetzt gerade auch so die Aschers mich mittlerweile kennen, auch wenn sie mich am Anfang quasi oft davon abhalten wollten, in den Plenarsaal zu gehen.
Das ist tatsächlich, das passiert euch Grünen oder Linken, also ich wurde nie abgehalten, weil ich wahrscheinlich einfach
von
vornherein so eine seriöse Ausstrahlung habe. Übrigens, wir sitzen heute hier, weil es ja so warm ist in Straßburg. Gestern habe ich ihn noch in kurzer Hose gesehen. Das ist schon schwierig. Heute ist er ganz schick da. Allerdings auch mit diesem Hemd und Jackett, nee, nicht Hemd, sondern T-Shirt-Jackett-Style, den ich heute auch habe, weil es so warm ist. Aber das muss ich sagen, also das werde ich jetzt, glaube ich, häufiger machen.
Ich habe Roberta Metsola, unser aller Chefin hier quasi, die habe ich gefragt, sag mal, Roberta, na, jetzt wenn es so heiß ist, da kann man doch schon eine kurze Hose anziehen. Und hat sie gesagt, natürlich, Sie sind hier der Abgeordnete, Sie machen die Regeln.
Ah, ja,
also
wunderbar,
von dem her, du darfst hier auch die kurze Hose anziehen.
Aber wie gesagt, tatsächlich, wenn man hier ein Hemd und ein Jackett trägt, dann wird man nicht so häufig aufgehalten. Manchmal muss man auch sagen, wenn ich den Malte so durchs Parlament habe hopsen sehen, als der hier ganz neu war, da hat man ja so kleine Gucci-Gucci-Vibes gehabt. Ne? Das war hier so ein bisschen auch Spielplatz und großer Spaß für dich, oder? Hier endlich dabei zu sein. Und du bringst ja auch einen neuen Schwung rein, glaube ich, in dieses Parlament. Aber du machst vor allem viele Themen. Sag mir noch mal schnell, wenn ich das richtig sehe, im Binnenmarktausschuss ganz viel zu Umwelt und im Umweltausschuss, glaube ich, auch. Kreislauf, Wirtschaft, Batterieverordnung, all diese Sachen, da bist du voll unterwegs, oder?
Genau, also es ist zum einen so das ganze große Überthema Kreislaufwirtschaft, wie gehen wir verantwortungsvoll mit den Ressourcen auf unserem Planeten um und das Ganze global gerecht, ne, weil wir natürlich nicht in Europa abgeschottet sind, sondern mit der ganzen Welt im Austausch sind und ich finde, wir uns sehr oft auch mal drauf besinnen müssen, was für Werte wir eigentlich vertreten und das da auch mit berücksichtigen müssen, aber auf der anderen Seite, was mir tatsächlich auch einfach wichtig ist, ist so der Outreach gerade zu jungen Menschen, zu Menschen unter 30, die sonst wenig Berührungspunkte mit Europapolitik haben. Und wahrscheinlich bin ich deswegen am Anfang noch sehr, sehr wild hier rumgehopst oder wie du es gesagt hast. Ich hoffe, ich hopse jetzt nicht.
Er hopst vor allem immer mit seinem Handy hier rum und macht vor allem TikToks. Also vor Videos, Livestream kann man auf TikTok auch, glaube ich.
Genau.
Und den Malte sieht man hier im Prinzip nur mit der Kamera durch die Gegend laufen. Wenn er gerade nicht einen TikTok macht, dann postet er ein BeReal, wie wir gerade auch schon gepostet haben. Aber das ist ja tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil also da will ich jetzt tatsächlich auch aufs ernstere Thema kommen. Denn die große Frage ist ja eigentlich auch, wie nehmen wir gerade junge Menschen mit für die Politik, aber wie nehmen wir insgesamt Menschen und dann natürlich nochmal die Herausforderung, junge Menschen mit für europäische Politik?
Und genau da, denke ich, ist es einfach sau wichtig, dass wir an unserer Kommunikation, an unserer politischen Kommunikation arbeiten. Es war tatsächlich auch so mit ein Grund, warum ich 2018 entschieden habe zu kandidieren, weil ich mich noch zurückerinnert habe an die Europawahl 2014. Ich weiß nicht, was hast du bei der Europawahl 2014 gemacht? Ich saß in Tansania, in Masasi, auf dem Dach eines Krankenhauses und habe eine Solaranlage angeschraubt. Das heißt, ich konnte die Europawahl nur durchs Internet verfolgen und ich habe mich nicht wirklich abgeholt gefühlt als junger Mensch kommunikativ. Was hast du gemacht?
Ich habe jetzt gerade wirklich massiv in meine Erinnerungen gekramt. 2014 war ich, glaube ich, neu gewählt, relativ frischer Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und meine Partei war gerade gestorben 2013 bei der Bundestagswahl. Das waren so ganz, ganz dunkle Zeiten, an die ich mich nicht mehr zurückerinnern will. Aber die FDP, nee, die Julis, hatten 2014 im Wahlkampf den coolen Slogan Europa, wir müssen reden. Insofern ist der Titel meines Podcasts auch ein ganz, ganz bisschen von dieser Kampagne der Jungen Liberalen von damals geklaut. Konstantin Kuhle, damals der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, stand so irgendwie in Brüssel und guckte so auf seine Hände und sagte dann so, also irgendwie haben wir uns auseinandergelebt, es geht nicht mehr so richtig zwischen uns beiden, müssen wir auch mal ernst sein und so. Und man dachte, es ist so ein, im ersten Moment, ne, es ist so ein typisches Break-up-Gespräch. Und dann ging die Kamera so hoch und er steht auch irgendwie vor den europäischen Institutionen. Und dann so, wir müssen reden, Europa, wir müssen reden. Und dann sozusagen die positive Auflösung irgendwie. Insofern, das erinnere ich an die Europa-Wahlkampagne 2014. Und das hat sozusagen auch ein bisschen mit meinem Podcast zu tun.
Okay. Ja, wie gesagt, ich habe das damals quasi nur aus der Ferne verfolgt. Und ich dachte mir halt schon immer so, ja, gerade die Europapolitik, die ist so unglaublich wichtig und hat quasi verhältnismäßig wird sie so wenig wahrgenommen, ne? Und war da auch tatsächlich ja einfach ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht wirklich angesprochen wurde kommunikativ. Und das war mit ein Grund für mich eben 2018 zu kandidieren. Einfach um ja die Politik, die wir hier machen, einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Und gerade, also ne, jetzt die Themen, die ich bearbeite, gerade die Kreislaufwirtschaft, so, das sind halt auch einfach alles Themen, so dass damit können wahnsinnig viele Leute was anfangen. So, ne? Also ja. Jetzt gerade, genau morgen werden wir die Batterienverordnung final abstimmen.
Ne? Erklär mal kurz, was die Batterienverordnung genau ist und was da jetzt die Verbesserungen sind.
Ja. Die Batterienverordnung ist die Überarbeitung der Batterienrichtlinie, die es seit 2006 gibt, dass man zum Beispiel in den Supermärkten die Batterien abgeben kann, ne? Die Altbatterien. So. Mhm. Das ist quasi die kleine Version, ne? Dass wir uns um die Sammlung kümmern, blablabla. Ne? Mit der Batterienverordnung machen wir jetzt wirklich meiner Meinung nach was Revolutionäres. Wir behandeln zum allerersten Mal eine Produktgruppe über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Ne? Das heißt, es geht nicht nur um die Sammlung und das Recycling, sondern wir fangen schon an beim Bergbau. Ja, das heißt, wir haben ein eigenes Lieferkettengesetz, also eigene Sorgfaltspflichten für die Rohstoffe in Batterien, ne? Kobalt, Lithium, dass da die Menschenrechte geachtet werden. Mhm. Letztendlich mit der Batterienverordnung adressieren wir so die ganzen Probleme oder die ganzen Vorurteile, die viele Leute der Elektromobilität gegenüber haben. Ne? Mhm. Wir sorgen dafür, dass es im besten Fall zu keinen Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten mehr kommt. Wir sorgen dafür, dass bei der Produktion der Batterien erneuerbare Energien verwendet werden. Ne? Wir führen zum ersten Mal einen CO2-Fußabdruck für ein Produkt ein. Ne? Das heißt, batterieproduzierende Unternehmen, die müssen angeben, wie viel Emissionen sie ausgestoßen haben pro Kilowattstunde, die sie produzieren. Ne? Dann geht es weiter
über... Aber darf ich da mal kurz einhaken?
Du darfst.
Der böse Liberale.
Du darfst.
Natürlich. Wie wär's? Also ich verstehe das jetzt so. Ich habe immer gehört, dass wir totale Probleme überhaupt haben, an die ganzen Rohstoffe dran zu kommen, weil die alle auch zum Beispiel von China kontrolliert sind. Und ist nicht sozusagen, also ich bin nicht gegen die Ziele, die du gerade beschrieben hast, aber kriegen wir das überhaupt hin? Ja? Oder sagen die Produzenten danach, wir verkaufen das lieber an China, die stellen nicht so viele Fragen und stellen wir damit eigentlich sicher, dass wir schnell genug an Batterien und so weiter auch drankommen? Denn gerade wenn wir in der Elektrifizierung überall vorankommen wollen, brauchen wir ganz, ganz dringend Batterien, oder?
Na, da sprichst du eine super wichtige Sache an. Die Batterienverordnung, die richtet sich an alle Unternehmen, die Batterien auf den europäischen Markt bringen. Das heißt, es betrifft natürlich auch die Batterien, die in China produziert werden. Und Europa ist einfach so ein Riesenmarkt, ne, dass natürlich all die batterieproduzierenden Unternehmen oder ein sehr großer Teil davon sich auf diese neuen Regeln einstellen werden. Jetzt gerade vor ein paar, jetzt mittlerweile auch schon wieder Monaten, hatte ich Energizer bei mir. Energizer kennst du, ne? Diese kleinen AAA-Batterien, die haben gerade mal 20% ihres Umsatzes, machen die in Europa. Mhm. Aber trotzdem haben sie gesagt, dass sie jetzt schon dabei sind, ihre komplette Produktion batterieverordnungskonform umzustellen. Ne? Weil es für die natürlich keinen Sinn ergibt, nach zweierlei Ethikstandards sozusagen Batterien zu produzieren. Na, da kommt genau dieser Brussels-Effekt, der kommt hier wunderbar zum Vorschein. Ne? wir haben den größten Binnenmarkt der Welt. Ich meine schon auch immer noch im Vergleich zu China. Und genau das ist unser großes Werkzeug, um letztendlich genau diese Verbesserungen eben nicht nur bei uns in Europa durchzusetzen, sondern eben auch für die Produktion weltweit. Genau, nochmal kurz, weil du fragtest, was verändert sich da alles? Wie gesagt, wir schauen auf das Schürfen, auf den Bergbau für die Batterierohstoffe, wir schauen auf die Produktion, wir führen zum ersten Mal Qualitätsstandards ein, ne? Weil gerade bei Batterien, da weiß man eigentlich nie so richtig, wie die Batterie qualitativ im Vergleich zu den anderen Produkten, die so im Regal sind, steht. Ne? Das heißt, die Kommission oder beziehungsweise wir als Europäische Union, wir sagen auch einfach, wir kicken die am schlechtesten performenden regelmäßig immer aus dem Markt, um so ein Race to the Top zu erzeugen, ne? Dass die Unternehmen wirklich einen Anreiz haben, besser zu werden. Dann, was natürlich der allergrößte Gamechanger meiner Meinung nach in der Batterienverordnung ist, ist, dass die Gerätebatterien bald wieder was wir in Handys haben, in Laptops, in Tablets, Kameras, dass die bald wieder austauschbar sein müssen von den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern. Na, das heißt, genau dein iPhone, da darfst du die Batterie bald wieder selbst wechseln können. Und das ist natürlich ein riesengroßer Gewinn für die Nachhaltigkeit, weil die Lebenszeit dieser Geräte massiv verlängert wird. Aber wahnsinnig viele Geräte kommen halt quasi, werden obsolet, einfach weil die Batterie tot ist und dann wird sich Neues angeschafft. Wir sorgen aber eben auch dafür, dass wir generell den gesamten Batteriesektor, ich sag mal, verbraucherfreundlicher machen. Und dann, genau, jetzt das ist so vor, den Lebenszyklus weiter durchgeschritten, springen wir jetzt ins Recycling. Da, finde ich, haben wir auch einen echten Gamechanger auf den Weg gebracht, nämlich, dass wir wir haben hohe Recyclingziele, 50% des Lithiums muss wiedergewonnen werden, 90% des Kobalts und so weiter. Aber wir sagen auch, um die Recyclingwirtschaft wirklich anzuschieben, sagen wir, dieses Rezyklat, also das recycelte Material, das muss in neuen Batterien verwendet werden. Das heißt, neue Batterien müssen verpflichtend ab 2030 Rezyklat aus alten Batterien enthalten. Ne? Und so kommen wir Schritt für Schritt dorthin, dass wir quasi auch eine Rohstoffunabhängigkeit bekommen.
Ah, okay. Und also man sieht schon, du bist ganz tief im Thema, also das ist ja sprudelt förmlich halt an Batterie, Recycling.
Das ist ja auch ein Riesending.
Weiß nicht, für mich klingt es auch an der einen oder anderen Stelle, wir schreiben da immer relativ viel vor, aber gut, wir schauen uns das gerne, also ich schaue mir das auch im Detail nochmal an. Wann stimmen wir darüber ab?
Das nennt sich Politik.
Ja und nein, ich finde immer gut, aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein, das darf man ja auch gerne in diesem Podcast. Ich finde immer gut, wenn wir Regeln, klare Regeln setzen und vieles dann auch belassen. Das verstehe ich auch so, dass wie sie sozusagen die Recycling hinbekommen, das ist dann ihnen überlassen, aber wir geben ihnen so ein bisschen Vorgaben mit auf den Weg. Ich glaube, das klingt ja auch erstmal nicht ganz falsch. Aber jetzt springen wir nochmal weiter. Wenn du jetzt diese Batterieverordnung hast und wir gerade über junge Menschen und Kommunikation sprechen, wie bringst du es dann näher an die europäischen Bürger und vor allem an die jungen Bürger?
Na, wenn wir an Gerätebatterien, die man nicht austauschen kann, denken, ich weiß nicht, ist dir im letzten Jahr was aufgefallen, was Batterien in der Öffentlichkeit angeht, die nicht austauschbar sind? Einweg-Vapes. Das sagt dir was.
Ja, das sagt mir was. Aber da bin ich ehrlich gesagt, ich rauche, ja, also das ist vielleicht so, ich habe nie geraucht und auch dieses ganze neuartige Zeug habe ich, ich vertrage das einfach nicht.
Bin ja, da bist du einfach schon zu alt
für. Nein, das habe ich auch früher schon. Ich habe ja immer versucht zu rauchen, aber ich habe einfach so ein empfindliches Atmungssystem, dass ich da immer furchtbar angefangen habe zu husten und jetzt meine Mama, wenn die den Podcast jetzt hört, dass ich versucht habe zu rauchen. Aber nein, also ich habe dann immer so dran gezogen und das fand ich immer ganz furchtbar, deswegen hatte ich da nie ein Problem mit. Nee. Deswegen Ja,
aber tatsächlich genau das ist eben,
das also ist jetzt schon
vor allem bei jungen Leuten ist es gerade einfach ein Riesending, diese Einweg-Vapes. Genau sowas, ne, das verstehen halt auch super viele nicht, wieso man da so super unnachhaltige Dinge auf den Markt bringt. Und das haben wir ja mit der Batterienverordnung jetzt letztendlich auch abgeschafft. Ne? Und das heißt, man braucht halt, ich denke immer irgendwie, man muss Politik so kommunizieren, dass die Leute sich was drunter vorstellen können, am besten über irgendwas, was man anfassen kann.
Ne? Und jetzt, dann vielleicht darüber. Aber dann muss man natürlich die jungen Leute noch erreichen, diese jungen Leute. Und das machst du über TikTok.
Exakt.
Haben wir eben schon gehört.
Und
42.000 Follower?
Ja, so um den Dreh.
42.000 Follower hat der junge Mann hier auf TikTok erreicht. Was war das erfolgreichste? Heißt das da Reel oder heißt das TikTok? Das heißt dann TikTok.
Video.
Video. Ach so, Video. Ein TikTok-Video. Okay. Was war die größte Reichweite ever?
Also die größte Reichweite ever war tatsächlich, da war gar nicht wahnsinnig viel Content, da filme ich einfach nur ab, wie bei der ersten Hochrechnung zur Berlin-Wahl die Grünen auf Platz 1 stehen. Das hat 1,8 Millionen Aufrufe bekommen. Das zweite Video war aber also tatsächlich politisch und europapolitisch, da ging es um die Resolution, die ich hiermit auf den Weg gebracht habe, gegen die East African Crude Oil Pipeline, also eine Rohölpipeline. Pipeline, die von Uganda durch Tansania nach Tanga verlaufen soll, die längste beheizte Ölpipeline der Welt, wo Total Energies, der französische Mineralölkonzern, mit 62% Anteilen da quasi größter Investor ist, es zu massiven Menschenrechtsverstößen in dem ganzen Beschaffungsprozess, Landbeschaffungsprozess kam, Journalisten eingesperrt wurden, die darüber kritisch berichteten und so weiter. Das hat
und da hast du ein Video, ein Video zu gemacht. Und erzähl mal kurz, wie machst du das dann? Du quatschst da ja immer relativ locker drauf los, schnelle Schnitte, paar Fotos, die du reindingst. Oder wie machst du das? Also wie wird man zum TikTok-Politik-Influencer hier im Europäischen Parlament?
Zum Politpilot.
Politpilot?
Das ist mein Name auf TikTok. Ich bin immer sehr stolz darauf.
Politpilot? Warum? Cool, oder? Wie kommt der Name?
Na, ich finde es einfach phonetisch super, weil man dreht ja einfach nur O und I um und hat auf einmal...
Pilot.
Ne? Man muss sich, also was glaube ich wichtig ist, ist zu verstehen, dass TikTok anders funktioniert als Instagram. Man bekommt viel mehr Content vorgeschlagen von Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat. Genau. Ja. Das heißt, man muss die Leute halt, also man stellt sich vor und so, die Leute switchen da so
die
durch,
ne,
die swipen, die brechen, Zeit. Genau, die brechen quasi Videos schon oft nach einer Sekunde einfach ab.
Ja.
Das heißt, wichtig ist halt irgendwie, dass man die Leute in den ersten Sekunden, dass die Leute ein Bild darüber bekommen in den ersten Sekunden, worum es geht. Ne? Ich halte es deswegen quasi für wichtig, dass man immer sehr, sehr schnell spricht und mit vielen Bildern arbeitet, um eben einfach die Aufmerksamkeit der Leute zu catchen.
Aber das ist ja mittlerweile überall. Also die Leute scrollen ja durch Facebook, durch Twitter. Die Aufmerksamkeitsschwelle, es ist ja wirklich so, dass irgendwie so in den ersten 2 Sekunden muss irgendwie ja selbst bei Facebook schon irgendwie was passiert sein, weil sonst schalten die Leute weg. Ja, also wie das früher irgendwie so war, dass man irgendwie Fernsehen noch ganz lange aufmerksam. Also es ist ja viel, viel schneller geworden insgesamt. Also das heißt, du machst ganz schnelle Videos und machst einfach viel Content, glaube ich, und...
Ja, ich habe meine Phasen so, ne? Ich würde gerne natürlich viel konstanter Content machen, aber man kommt dann auch oft irgendwie nicht dazu.
Ich kenne das, ja.
So, das war so mein Ziel, ne? Ich komme hier an als Abgeordneter, ich werde auf jeden Fall direkt von Anfang an alle super die ganze Zeit mitnehmen und alles die ganze Zeit berichten, so dass man da richtig eintaucht in der Pustekuchen so.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Auch an Kapazität so.
Ich glaube, das verstehen viele auch nicht, dass man hat ja eh den ganzen, man ist ja irgendwie eh den ganzen Tag hier so durchgetaktet, ne? Und dann ist so, mach mal schnell noch das Reel und oder das TikTok-Video und hier den Post und schreib das noch und so. Also ich glaube so, wir sind ja eben eigentlich nicht hauptsächlich Influencer irgendwie, aber natürlich ist es ein großer Teil unserer Arbeit, dass man überhaupt mitbekommt, was hier stattfindet. Und nicht nur im Europäischen Parlament wahrscheinlich eine besondere Herausforderung, aber ja auch im Landtag, im Bundestag, überall. Wenn in der Demokratie sind wir halt einfach, also unsere Arbeit findet nur statt, wenn die Leute es merken, oder? Also wenn sie es mitkriegen, wenn sie erreicht werden von unseren Argumenten.
Genau. So, also ich persönlich hatte zum Beispiel, bevor ich hier selber Abgeordneter war, keine Ahnung, wie es aussieht, im Plenarsaal zu sitzen. Mhm. Ja, und da quasi so diesen View, so und was bei einer Abstimmung passiert. So. Ja. Hatte ich absolut keine Ahnung. Und das halte ich aber für essentiell, dass Leute genau das wissen, dass sie quasi wissen, ja. So, wo wird eigentlich Politik gemacht? Wie sind die Abläufe? Ne? Wie kommt es überhaupt zu einer Debatte? Ne? Dass man da einfach so mitgenommen wird. Und ich denke, das ist halt auch einfach eine Riesenchance, Social Media, im Vergleich zu den Medien, die es halt früher gab, bevor es Social Media gab. Ne?
Jetzt ist natürlich TikTok riesig groß bei vor allem den ganz jungen Leuten. Wirst du jetzt auch der Straße so häufiger mal erkannt und machen die dann irgendwie ein TikTok-Video mit dir oder irgendwie so? Oder merkst du davon? Weil bei 40.000 Followern müsste man ja mal jemanden und ich weiß nicht, Reichweiten von über 1 Million, da müssten die vielleicht auch mal sagen, hä, ist das nicht der Politpilot?
Nicht schlecht, siehst du, man kann es nicht merken.
Ja.
Also es ist tatsächlich jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich auf der Straße erkannt wurde, aber also im einstelligen Bereich ist es jetzt überschaubar. Aber ich glaube, 40.000 ist auch noch kein... Noch nicht so viel, wie ich denke, wie es eigentlich verdienen würde. Also meiner Meinung nach sollten quasi 40.000 diejenigen haben, die hier am allerwenigsten, also von uns Abgeordneten, die quasi gar nichts machen und die da rein investieren. Also wie gesagt, ne, wir vertreten hier 450 Millionen Leute, da sollten sich schon ein paar Leute für interessieren.
Was am Ende kann man es sogar so sagen, auf einen deutschen Abgeordneten kommen 850.000 Wählerinnen.
Also ja, bin ich noch weit von entfernt. Siehst du mal, ich bin weit davon entfernt, überhaupt nur die Zahl zu erreichen, die ich repräsentiere.
Ja, jetzt müssen wir natürlich schon...
Und du noch weiter, da müssen wir ja auch noch dran arbeiten.
Ja, gut, ich habe diesen Podcast, du weißt gar nicht, was das für eine Reichweite hat jetzt hier. Nein, aber natürlich, erstmal finde ich das ja cool und dass du da auch viele Leute reichst, dass du das nutzt, dass du es modern irgendwie darstellst. Jetzt weißt du aber natürlich auch und viele meiner Hörerinnen und Hörer wissen es auch, ich bin natürlich besonders skeptisch bei TikTok und bin selber nicht bei TikTok. Nicht, weil ich die App irgendwie scheiße finde oder sonst was, sondern weil es einfach ernsthafte Bedenken, was den Datenschutz angeht, was möglicherweise chinesischer Einfluss angeht. Da sagen ja viele dann immer, naja gut, aber bei Facebook und Twitter und Co. Gibt es halt amerikanischen Einfluss, hier gibt es halt chinesischen Einfluss. Ich finde halt in diesem 21. Jahrhundert, in dem wir leben, wo die große Auseinandersetzung liberale Demokratie gegen autoritäre Systeme ist, müssen wir uns damit schon beschäftigen. Und also ich habe zum Beispiel halt Sorgen auch darüber hinaus, wir haben immer wieder gehört, dass gewisse möglicherweise gewisse Inhalte auf der Plattform auch ein Stück weit unterdrückt werden. Es gibt immer wieder Berichte, dass China-kritische Inhalte nicht so gut fliegen. Es gab mal Berichte, dass LGBT-Inhalte, Inhalte von übergewichtigten Personen irgendwie reduziert worden sind. Und gerade bei dieser Plattform, du hast es ja eben beschrieben, die ganz stark dieses, es spült dir einfach was in deine Timeline, ja auch jemanden, dem du nicht gefolgt bist, ist ja auch ein riesen Manipulationspotenzial. Ja? Also wenn auf einmal vielleicht doch ein Einfluss von China da ist und auf einmal werden, weiß ich nicht, AfD-Inhalte mega gepusht durch den Algorithmus, dann wäre das ja auch total problematisch für unseren demokratischen Diskurs. Also wie schaust du auf diese kritischen Diskussionspunkte? Sagst du, ach Mensch, der Moritz und jetzt habe ich ein zweites Handy, weil auf unserem Diensthandy darf man es nicht verwenden? Oder siehst du da auch kritische Punkte?
Da bin ich tatsächlich vollkommen bei dir, dass das super problematisch wäre, wenn sich das bewahrheiten würde. Das ist ja zum Beispiel auch, was wir jetzt gerade bei Twitter sehen. Ne? Die ganzen rechten Troll-Accounts mit blauen Haken, die werden gerade in den Kommentaren immer alle als erstes oben angezeigt. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, bei dir ist, aber ich sehe quasi unter jedem Post als erstes mal so rechten Schwurbel-Bullshit. Mhm. Genau das, also ja, kann natürlich auch sein. Die Aussage Umfragen von TikTok selbst sind, aber ja genau, dass der Algorithmus halt einfach nur so funktioniert, dass dir quasi immer mehr davon angezeigt wird, wo du mehr interagierst, länger dabei bist und so weiter. Und dementsprechend quasi auch irgendwie ehrlicher, würde ich sagen, ne? Don't know, so I don't know. Wenn sich das bewahrheiten würde, ne, dann ich wär auf jeden Fall dabei, ne, es komplett zu bannen, ne, wenn sich genau diese Gefahren für die Demokratie, wenn sich das herausstellt, dass da wirklich was dran ist. Ich glaube es aber tatsächlich einfach nicht, weil ich denke, dass ByteDance natürlich schon auch einfach ein kapitalistisches Interesse daran hat, den europäischen Markt nicht einfach durch sowas zu verlieren.
Also ich glaube, wir können ja noch in der Diskussion zwischen, wir müssen es verbieten, haben ja noch eine andere Schritt. Also wir haben ja den Digital Service Act, das digitale Dienstgesetz, was bald in Kraft tritt. Daran habe ich ja zum Beispiel mitgearbeitet, wo wir eine Möglichkeit haben, wirklich zu sagen, Leute, wir brauchen Transparenz über die Algorithmen. Also man könnte sich das ja da anschauen. Übrigens, wenn ich die Europäische Kommission wäre, hätte ich jetzt schon zu TikTok gesagt, Leute, kommt mal her, dieses Gesetz gilt eh bald. Ihr könnt abwarten, bis ich das Recht habe, da reinzugucken, oder gibt mir das jetzt schon. Also ich hätte da mal richtig Druck gemacht, und ich finde das, ehrlich gesagt, dass die EU-Kommission da wieder viel zu langsam ist, unsere Datenschutzbehörden und so weiter. Ich warne da ja eigentlich vor 3 Jahren schon. Und das Problem ist jetzt so ein bisschen, man ist jetzt auch in so einer schwierigen Zwickmühle, weil man sagen will, naja, wir wollen natürlich auch den Inhalt auf TikTok nicht den Rechten irgendwie und den ganzen Extremen überlassen. Auf der anderen Seite, wenn ich kritisch zu TikTok berichtet habe, bei mir dann bei Instagram, dann kommt irgendwie als Kommentar auch häufig, oder kamen viele Rückmeldungen, Kommentare, zuletzt zum Beispiel von welchen, die sagten, ey, mega viel Verschwörungstheorien, antisemitisch auch und sowas, viel was gegen im Ukraine, Russland, viel was sich da irgendwie, so anti-amerikanische Sentiments und so weiter. Du bist ja jetzt mehr auf TikTok unterwegs. Siehst du das schon? Ich sage ja nicht, dass das TikTok jetzt an sich ist, erstmal, also dass das der Algorithmus ist, aber dass das da auch schon sich spreadet, und wie geht man damit um?
Also das halte ich für kein TikTok-spezifisches Phänomen, sondern das sehe ich bei allen Social-Media-Plattformen. Ne? Und das hat letztendlich meiner Meinung nach eigentlich schon mit Facebook begonnen damals. Ne? Dass du halt, ne, dir wird halt einfach immer mehr davon vorgeschlagen, wo du irgendwie länger draufklickst, und das sind natürlich die skandalisierenden Inhalte, ne? Weil da, ja, das triggert die Leute so. Da wollen sie mehr von, sehen sie mehr von. Es ging mir tatsächlich, schon lang vor, YouTube, ne, irgendwie YouTube 2010 rum. Ich erinnere mich daran, wie ich da irgendwie haufenweise Verschwörungsdokus gesehen habe.
Wie alt warst du 2010?
2010 war ich 17.
Ah, stimmt.
Ja, 2011 bin ich 18. Ja, doch, genau. Ja, da, also 17
war ich. Ja, ja. Stimmt, ja.
Damals, ich habe super viele, ich weiß nicht, sag dir Zeitgeist was. Das war so ein, also das ist komplett abgedriftet. Das ist so ein Verschwörungsfilm, ne, der quasi eigentlich so alle Verschwörungstheorien der Geschichte zusammenmanscht und als quasi alternative Geschichtsunterricht anbietet. So, ihr werdet alle belogen. So, ne? Also so der, ne? Und also sowas ist bei mir damals auf YouTube irgendwie aufgepoppt. Ne? Und deswegen, das ist nichts Neues.
Halten wir fest, tatsächlich ist nichts Neues. War auch immer in der Geschichte bei jedem neuen Medium großes Thema. Ja, also früher war es das Fernsehen, was man dann besonders reguliert hat, wenn es um Politik ging. Ja, und zu sagen, da müssen wir, das ist irgendwie sowas, was die Massen beeinflussen kann. Jetzt haben wir diese Fragen. Wird natürlich immer komplexer und vielschichtiger und schnelllebiger. Also total spannend. Und dass wir natürlich auch schon Möglichkeiten haben, das zu regulieren, das halten wir mal fest. Und ich bin mal gespannt. Ich bin ja immer noch so ein bisschen am Überlegen. Wahrscheinlich, deswegen teste ich das jetzt hier mal im Podcast, wenn irgendwelche Leute das jetzt hören und dann sich auch furchtbar aufregen. Ich bin ja noch am Überlegen, irgendwann doch auf TikTok zu gehen und einfach so die ganze Zeit nur mit meinen kritischen...
Ja. Sehr gut.
Mit meinem kritischen Content auf TikTok zu gehen. Und dann gucken wir mal, ob ich dann wahrscheinlich gar keine Reichweite, wird überhaupt nicht angezeigt, weil die das direkt irgendwie wegblocken. Mal gucken. Also mal schauen, ob wir mit dem weitermachen. Aber da komme ich nochmal so ein bisschen gegen Ende meines Podcasts. Schauen wir mal so ein bisschen nach vorne. Jetzt haben wir irgendwie über junge Politik, über Zukunft geredet, über Kreislaufwirtschaft, über TikTok, moderne digitale Kommunikation. Ich habe das Gefühl, auch jetzt, wenn wir so sehen, AfD steht bei 18% und so weiter, wir müssen schon um uns unsere Demokratie sorgen und wir müssen auch irgendwie dafür kämpfen, auch gerade für unsere europäische Demokratie. Und deswegen spreche ich hier eben auch über Parteigrenzen hinweg, über verschiedene Länder hinweg mit diesem Podcast, versuche gemeinsam irgendwie, ich finde, man muss einfach gemeinsame Argumente, man muss auch mal unterschiedliche Argumente mal wieder offen austauschen können, ohne direkt zu sagen, der andere ist blöd, den canceln wir uns jetzt und so weiter. Und deswegen finde ich es total wichtig und frage immer am Ende meines Podcasts, was ist eigentlich deine Vision von der Europäischen Union? Wo würdest du dir wünschen, dass die EU in 10, 20, 30 Jahren steht?
Das ist natürlich eine sehr, sehr große, schöne, breite Frage. Ich wünsche mir für die Zukunft der EU vor allem, dass wir wegkommen von diesen nationalen Identitäten. Mhm. Dass wir uns als
Europäer verstehen.
Genau. Und dass wir die Debatten auch europäisch führen und leben und tatsächlich einfach über die eigenen Landesgrenzen hinauskommen. Ich wünsche mir, dass wir alle in der Lage sind, uns mit einer oder zwei oder drei Sprachen problemlos verständigen
zu können. Er hat hier eben auch wunderbar Französisch gesprochen.
Oh, danke schön.
Ganz, ganz toll. Ja. Nein, aber das ist tatsächlich mega guter Wunsch, weil ich finde, wenn ich dann immer so frage, 20, 30 Jahre, da kommen dann meistens so, wir müssen die Einstimmigkeit und ich weiß nicht was, sehr konkret, das finde ich mal so ein bisschen weiter. In 20, 30 Jahren sind wir dann hier die alten Säcke im Europäischen Parlament, ne, und sitzen dann so und die jungen Leute
vor Ort. Da sind wir noch nicht mal die Ältesten hier.
Genau. Da, leider ja, genau. Nein, aber um diese gemeinsame europäische Identität hinzubekommen, müssen wir gemeinsam in Europa sprechen. Das machen wir unter anderem auch in meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Lieber Malte, es war schön, mit dir zu reden.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Bis in 20, 30 Jahren.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.